Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Jetzt die nächste Chance, vielleicht Schuss. Tor! 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 Der Müller! Der kleine Müller macht, das gibt's ja gar nicht. 3:2 für Deutschland.
Das war nochmal so spannend gestern Morgen beim Eishockey-Finale bei den Olympischen Spielen. Ich weiß gar nicht, wann überhaupt schon jemals so viele Menschen an einem Sonntagmorgen um 5 Uhr vor dem Fernseher gesessen haben, sich sogar extra den Wecker gestellt haben, um dieses Spiel zu sehen. Deutschland-Russland im Finale beim Eishockey. Und erst sah es so gut aus, aber dann wirklich knapp vor Schluss. Erst Ausgleich und dann das Siegtor für Russland.
Russland schlägt Deutschland mit 4:3. Und irgendwie sollten wir alle stolz und glücklich sein. Und trotzdem sind wir zutiefst betrübt und enttäuscht.
Ja, da wurde auch ein bisschen geweint. Aber hey, was habe ich heute in der Zeitung gelesen? Es ist Silber mit Goldrand. Und insgesamt die erfolgreichsten Winterspiele seit langem. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Olympia-Experten Thomas Wieler. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Kakadu an diesem Montag mit Goldrand. Auf jeden Fall. Ich bin Patricia, ihr seid meine Goldkinder. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und außer den Olympischen Spielen geht es bei uns heute in der Sendung darum, wann und wie Kinder eigentlich mitbestimmen dürfen. Also zum Beispiel, wenn in einer Stadt was neu gebaut wird, was eben auch sie betrifft. Und wir gucken uns noch an, dass nicht nur Menschen hilfsbereit sein können, sondern auch Tiere. Bei den Schimpansen zum Beispiel, da helfen die Tanten.
Wenn also die Mutter mal fressen möchte oder unterwegs ist oder was anderes gerade zu tun hat, dann versorgen also auch die Tanten das Kind.
Mehr dazu heute im Kakadu und mehr Musik über Affen haben wir auch. Bitteschön. Die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind vorbei heute, habt ihr ja in den Nachrichten gehört, also so etwa in einer Stunde wird das deutsche Team wieder in Deutschland eintreffen und vermutlich krass bejubelt werden, denn es waren unfassbar erfolgreiche Olympische Winterspiele. Hier mal nur ein paar Goldmedaillen.
Gratulation, Laura Goldmeier holt sich den ersten Titel.
Nathalie Geisenberger ist Olympiasiegerin von Pyeongchang.
Erik Frenzel holt Gold. Super Leistung, Erik.
Das ist der Olympiasieg für Wendel Alt. Was für eine Schussfahrt ins Glück. Das ist der Olympiasieg für Mariama Jamanka. Laufen lassen. Deutschland ist Olympiasieger.
Und gefühlt ging es immer so weiter. 14 Goldmedaillen, 10-mal Silber und 7-mal Bronze. Platz 2 im Medaillenspiegel. Vor Deutschland liegt nur Norwegen. Und wir ziehen jetzt das Fazit dieser 23. Olympischen Spiele mit unserem Sportexperten Thomas Wieler. Hallo Thomas.
Hallo Patricia.
Es waren die erfolgreichsten seit Jahren.
Nee, es waren die erfolgreichsten überhaupt aus deutscher Sicht. Wenn man jetzt die Goldmedaillen als Größe nimmt, 14 sind es wie gesagt, und das hat man auch nie geschafft. Weder, sage ich mal, als einzelnes deutsches Team, noch als es noch zwei Deutschlands gab. Also das ist absolut à la Bonheur.
Okay, woran liegt das? Sind wir so gut oder hatten wir auch einfach ein paar Mal Glück?
Es gab einen Tiefpunkt, habe ich gestern schon gesagt, vor 4 Jahren in Sotschi. Da hat man sich, glaube ich, ein bisschen besonnen, hat ja so eine Spitzensportreform jetzt überlegt, dass das alles ein bisschen anders strukturiert werden soll. Und der Wintersport ist natürlich sowieso immer konzentriert auf die Regionen in Deutschland im Süden. Und es ist so, dass im Biathlon vor allem jetzt wieder was dazu kam. Laura Dahlmeier war vor 4 Jahren noch nicht so weit. Die war ja eine der überragenden Athleten aus deutscher Sicht, dass die nordischen Kombinierer das bestätigt haben, was sie auch schon vor 4 Jahren gezeigt haben, was wiederum stark war. Die Bobfahrer sind zurück. Die Rennrodler haben das gezeigt, was sie immer zeigen, sind unter den führenden Nationen seit Jahrzehnten dabei.
Und Eishockey hat das Wunder
vollbracht. Eishockey hat das Wunder vollbracht, definitiv. Damit konnte nun keiner rechnen und deshalb hat man gestern auch eine kurze Nacht gehabt. Die sind direkt aus dem Olympischen Dorf bzw. dem Deutschen Haus zum Flughafen.
14 Mal Gold, wir haben ja schon gehört, wie sich die Reporter da überschlagen haben. Also man fiebert da ja mit, ist ja auch Fan dann doch irgendwie dabei, wenn man darüber berichtet. Was war für dich die schönste Goldmedaille?
Ja, das war die silberne der deutschen Eishockeymänner, kann man nicht anders sagen. Das war eine Goldmedaille, weil damit konnte keiner rechnen, dass die Favoriten alle aus dem Weg räumen. Will heißen die Schweden, die Kanadier und am Ende fast sogar noch die Russen. 55 Sekunden haben gefehlt zum ganz großen Triumph und die können sich feiern lassen. Auch wenn sie gesagt haben, direkt nach dem Abpfiff, das war wie ein Stich ins Herz. Aber dann haben sie gefeiert, sind rein ins deutsche Haus mit der Ansage, wir reißen die Hütte ab. Ich denke, das haben sie geschafft in der letzten
Silber
Nacht.
Mit Goldrand.
Silber mit Goldrand,
definitiv. Gab es sowas wie den emotionalen emotionalsten oder schönsten Moment für dich während dieser Olympischen Spiele?
Ja, es gab gestern einen Start, einen italienischen Start einer Eisschnellläuferin. Und zwar war das Francesca Lollobrigida. Und das ist wiederum ein Verwandtschaftsgrad zu Gina Lollobrigida. Das ist nämlich die Großtante von ihr, eine bekannte italienische Schauspielerin. Ne? Genau, die ist gestern gestartet, hätte fast Gold geholt, war große Favoritin. Die war früher Inline-Skaterin und seit ein paar Jahren fährt die auch Eisschnelllauf. Ziemlich erfolgreich. Ja, sie hat es nicht geschafft mit Gold, aber das war schon für mich ein sehr bewegender Moment, die zu sehen.
Große Gewinner und immer auch so kleine, schöne Geschichten dabei. Gestern wurde, du hast ja schon gesagt, nochmal ordentlich Abschluss gefeiert. Heute kommt das deutsche Team wieder zurück nach Frankfurt. In einer knappen Stunde, glaube ich, landen die. Was passiert denn dann?
Ja, die werden jetzt auf jeden Fall groß gefeiert. Nochmal von den Fans, denke ich mal, werden einige da sein in Frankfurt. Nun ist das nicht so, glaube ich, dass sie einen großen Empfang machen auf dem Römer, wie man es sonst macht für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da ist es ja wärmer im Sommer, wenn Deutschland Weltmeister oder Europameister wird. Aber es wird noch die ein oder andere Flasche Champagner geleert werden. Davon gehe ich aus.
Und was bedeutet das jetzt, dass wir so gut waren bei den Olympischen Spielen, also Deutschland so gut war? Hat das irgendeine Auswirkung auf die Sportarten?
Möglicherweise fürs Eishockey. Man denkt so ein bisschen, dass das dem Eishockey einen richtigen Aufschwung gibt. Das ist ja eine beliebte Sportart in Deutschland, was die Fans angeht, aber dass jetzt vielleicht auch so der ein oder andere Elternteil sich überlegt, sein Kind in einem Eishockeyverein zusätzlich noch anzumelden.
Genau, und dann fahrt ihr alle in 4 Jahren bei den nächsten Olympischen Spielen aufs Eis. Vielen herzlichen Dank. Die diesjährigen oder die diesmaligen Olympischen Spiele sind vorbei. Thomas Wheeler war nochmal im Kakadu-Studio. Danke dir.
Ja, bitte gerne.
Und weil es so schön ist, hier nochmal eine Runde Gold.
Gold, das ist der Olympiasieg. Er holt Gold.
Schwarz, Rodel, Gold.
Sensationell, das ist ja historisch. Gold für Deutschland.
Das ist maximales Drama.
Ihr hört den Kakadu und jetzt geht's bei uns um Mitbestimmung. So, was heißt denn das erstmal, dass man eben, ja, da wo Menschen zusammenkommen, festlegt, wer ist der Bestimmer? Kennt ihr vielleicht vom Spielen? Der eine darf bestimmen. Weiß nicht, wie es bei euch zu Hause festgelegt ist. Dürfen dann nur die Eltern die Bestimmer sein oder werdet ihr bei wichtigen Entscheidungen auch gefragt? Wir haben euch mal gefragt, ob ihr eigentlich findet, dass alle mitbestimmen sollten.
Ich finde, dass alle mitbestimmen sollen.
Also ja, ich würde schon sagen, dass man schon was mitbestimmen darf, aber ich würde nicht sagen, dass alle alles mitbestimmen dürfen, weil sonst würde es nur so ein Durcheinander geben.
Das wäre dann ein totales Chaos und so. Ja, aber ich finde es auch doof, dass nur die Reichen, also die Politiker und so, bestimmen dürfen. Und dann darf man seine eigene Meinung auch manchmal nicht so richtig sagen.
Ich fände es nicht so gut, wenn alle mitbestimmen würden. Dann könnte ja jeder machen, was er will. Was würde das bringen?
Ja, das ist die Frage, ob dann jeder machen kann, was er oder sie will, wenn alle mitbestimmen, ob es wahnsinnig chaotisch wird oder wie es abläuft. Fakt ist, dass Mitbestimmung tatsächlich sogar eins der Kinderrechte ist. Festgehalten in der Kinderrechtskonvention, die gibt es schon seit fast 30 Jahren und da drin stehen festgehalten alle wichtigsten Rechte von Kindern. Länder auf der ganzen Welt haben diese Konvention, diese Regeln unterschrieben und sagen damit dann auch, also wir als Land möchten diese Kinderrechte wirklich achten und befolgen. Deutschland hat da auch unterschrieben und die meisten der Kinderrechte, die werden hier auch beachtet. Also zum Beispiel, dass jedes Kind in die Schule gehen kann und darf, dass es Hilfe bekommt, wenn es in der Not ist, dass es auch genügend Freizeit hat, spielen darf und sich erholen kann. Aber in der Kinderrechtskonvention, da steht auch das Mitbestimmungsrecht. Also das Recht, dass Kinder bei Dingen, die sie auch betreffen, mitreden und mitentscheiden können. Zum Beispiel an ihrem Wohnort. Und da sagen immer mehr Städte und Kommunen, ey, lass doch die Kinder mitreden. Wie genau das funktioniert, Kakadu-Reporterin Dana Sindermann ist da auf ganz konkrete Mitsprachewünsche gestoßen.
Ein Baumhaus, das soll unbedingt dahin kommen. In einen größeren Baum und das soll ein bisschen größer sein, wo man dran klettern kann und eine große Rutsche runter.
Ein Baumhaus mit Rutsche. Das wünschen sich der 10-jährige Benno und viele andere Kinder aus Potsdam für ihren neuen Spielplatz. Dieser Spielplatz ist gerade in Planung und soll bald in ihrer Stadt gebaut werden. An dieser Planung beteiligten sich viele Kinder. Sie wurden vom Kinder- und Jugendbüro Potsdam zu einem Workshop eingeladen.
Es ist halt ein Architekt gekommen und dann haben wir gesagt, was wir uns wünschen für den Spielplatz und haben dann halt Modelle dazu gebaut.
Die Kinder haben also den Spielplatz mit den Geräten, die sie dort gern hätten, in klein gebaut.
Ich und Benno haben halt was zusammen gemacht. Wir haben dieses Trampolin gemacht und das Mini-Kicker-Fußballfeld.
Kinder sollen bei Dingen, die sie betreffen, mitreden können. Das sagt die UN-Kinderrechtskonvention. Und der Ort, die Stadt oder das Dorf, in dem sie leben, ist so eine Sache, mit der Kinder täglich zu tun haben. Hier fahren sie rum, hier laufen sie rum und hier spielen sie. Also sollten Kinder auch mitbestimmen können, wie dieser Ort aussieht. Diese Idee finden wir gut, machen wir, hat die Stadt Potsdam gesagt. Und außer ihr 13 weitere Städte in ganz Deutschland. Zum Beispiel Köln, Regensburg oder Garmisch-Partenkirchen. Sie sagen,
Kinder sollen sich in ihrer Stadt wohlfühlen. Kinder sollen sich in ihrer Stadt sicher und geschützt fühlen. Kinder sollen ihre Stadt mitgestalten. Kinder sollen in ihrer Stadt genügend Orte zum Spielen und Bewegen haben.
Wenn Städte oder Gemeinden sagen, ja, wir wollen diese und weitere Kinderrechte umsetzen, und wenn Politiker dieser Städte sagen, wie genau sie die Idee verwirklichen wollen, dann bekommen die Städte das Siegel kinderfreundliche Kommune. Die Orte haben dann 3 Jahre lang Zeit, um ihre Ideen umzusetzen.
Es ist richtig cool, dass auch Kinder mal mitmachen können, weil sonst, wenn die Erwachsenen das immer entscheiden, dann ist es auch langweilig.
Wie genau können Kinder ihre Stadt mitgestalten? In den meisten kinderfreundlichen Kommunen gibt es eine Anlaufstelle für Kinder. Hier können Kinder hingehen und ihre Ideen und Wünsche sagen. Diese Ideen werden gesammelt und an die Politiker weitergegeben. In Potsdam ist dieser Ort das Kinder- und Jugendbüro Potsdam.
Wir als Kinder- und Jugendbüro sorgen dann für Achtung. Das haben sich die Kinder gewünscht. Wir möchten bitte, dass das Trampolin umgesetzt wird, dass es das Baumhaus gibt und ähnliches.
Allerdings können sicher nicht alle Ideen verwirklicht werden, die die Kinder haben. Das sagt Manuela Nehls vom Kinder- und Jugendbüro Potsdam den Kindern auch vorab, damit später niemand enttäuscht ist.
Es kann nicht alles umgesetzt werden, weil das ist ja auch Demokratie, miteinander zu verhandeln. So ist auch Politik. Weil es soll natürlich so viel wie möglich gehen und dafür streiken wir.
Hannes, Benno und die anderen Kinder, die am Spielplatz-Workshop mitgemacht haben, sind schon gespannt, welche ihrer Ideen verwirklicht werden. Und sie möchten auch bei zukünftigen Planungen mitreden. Ob es um den Bau von Schulen geht, um die Gestaltung von Schulhöfen oder von Parks.
Ich mag es auch so, Modelle zu bauen und mitzubestimmen. Ja, deswegen werde ich auch weiterhin dabei sein.
Ich mag's mitzubestimmen, ja, ist auch ein Kinderrecht. Und wenn ihr auch solche Mitbestimmer sein wollt, dann erkundigt euch doch einfach mal, ob es bei euch in der Stadt oder am Ort auch solche Mitbestimmungsworkshops oder Kinder- und Jugendbüros gibt. So, und ich frage mich jetzt, wie ist das eigentlich mit Sendungsmaskottchen geregelt? Haben die auch das Recht mitzubestimmen, Kakadu, Tiger und Stella, unsere neue Spinne?
Hallo?
Und Stella, wo macht man als Spinne so Urlaub? Wo willst du hin, weißt du schon?
Mich zieht es nach Paris.
Ah, echt? Ja, das ist super. Paris ist eine tolle Stadt.
Deswegen will ich ja hin.
Ach, die ganzen Sehenswürdigkeiten, total großartig. Weißt du schon, was du dir alles ansehen willst?
Also vor allem erstmal den Eiffelturm.
Ja, der ist riesig.
Den werde ich hochklettern.
Echt jetzt?
Klar, und dann seile ich mich wieder ab.
Du spinnst.
Genau.
Ja, das ist ja das Tolle an Spinnen. Die können spinnen. War gestern zum Beispiel auch Thema bei der Sendung mit der Maus. Und das sieht wirklich so irre aus, wie die da hinten aus ihrem Popo raus den Faden spinnen. Ob Spinnen allerdings so nett und hilfsbereit sind, auch für andere ein Netz zu spinnen oder dann nur sagen, hey, du spinnst wohl. Ich weiß es nicht, aber Hilfsbereitschaft unter Tieren, das gibt es wirklich und das ist jetzt unser Thema beim Kakadu. Ihr seid ja hoffentlich total hilfsbereit, also ohne dass man was sagen muss, räumt ihr den Tisch ab, ihr bringt den Müll runter, ihr räumt den Spüler aus, klar. Also ihr seid vermutlich wahre Helden der Hilfsbereitschaft, oder? Aber wie ist das eigentlich bei Tieren? Also können die auch hilfsbereit sein? Der Frage gehen wir jetzt auf den Grund und stellen schon mal fest, ja, können die. Los geht's mit dem Moschusochsen. Der lebt ganz oben im Norden Kanadas und die Moschusochsen, die helfen sich untereinander, wenn sie bedroht werden. Heinz Edelmeier vom Landesbund für Vogelschutz, der kennt sich mit den zotteligen Tieren auch aus.
Und wenn da ein Wolfsrudel so einen kleinen Moschusochsenkalb erbeuten will, dann stellen sich also die kräftigen Bullen, die stellen sich dann in einem Kreis auf und senken dann die Hörner und dann sind die Weibchen und die Jungen sind dann geschützt, da helfen die sich. Es gibt natürlich auch Tiere, die helfen sich sogar, wenn sie dann sich selber richtig in große Gefahr begeben. Zum Beispiel weiß man das bei den Krähen. Da ist es also so, dass wenn ein Falke oder ein Habicht eine Krähe zu schlagen versucht und die vielleicht sogar schon in den Fängen hat, gibt es immer wieder Beobachtungen, dass dann andere Krähen herbeikommen und diesen gefährlichen Greifvogel auch unter eigener Gefahr angreifen, um ihrem Kumpel oder ihrem Artverwandten da einfach dabei zu helfen.
Auch Schwanzmeisen lieben es, ihren Artgenossen zu helfen. Im Winter kann man die kleinen Vögel an den Futterhäuschen beobachten. Schwanzmeisen haben weiße Federn, einen langen schwarzen Schwanz und ein kurzes Schnäbelchen.
Und da ist es also oft so, dass diese Schwanzmeisen beim Füttern, bei der Jungenaufzucht helfen. Und manchmal ist es sogar so, dass die also so gerne helfen, also so echte Helferlein sind, dass die sogar anderen Arten helfen. Also es kann sogar ausnahmsweise schon mal passieren, dass so eine Schwanzmeise einer Kohlmeise beim Füttern hilft.
Das Füttern der Jungvögel kann nämlich ganz schön anstrengend sein. Insekten und Würmer suchen, zurück zum Nest, hungrige Babyvögel füttern, wieder losfliegen, wieder Würmer und Insekten suchen, wieder zum Nest und gleich wieder los auf Futtersuche. Und das den ganzen lieben langen Tag.
Und genauso ist es also auch bei den Schimpansen. Die Kinder brauchen da auch viele Jahre, bis sie da mal so weit sind, dass sie sich selbstständig ernähren können und in der Gruppe selbstständig mitmachen können. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, die Kinder da zu erziehen. Und da helfen also die Weibchen alle miteinander zusammen, vor allen Dingen, wenn sie miteinander verwandt sind. Also vor allen Dingen die Tanten spielen da eine große Rolle. Wenn also die Mutter mal fressen möchte oder unterwegs ist oder was anderes gerade zu tun hat, dann versorgen also auch die Tanten das Kind, passen darauf auf, dass ihm nichts passiert, machen also die Fellpflege, die gegenseitige. Da gibt es ja dann auch oft Streitereien unter den Jungtieren, die werden dann geschlichtet. Also da ist schon so eine richtige Familienhilfsorganisation unterwegs, bis alle mal dann erwachsen sind.
Auch Vampirfledermäuse füttern sich in Notsituationen. Die kleinen Säugetierchen ernähren sich von Blut, das sie von Rindern und Antilopen abzapfen. Jeden Tag brauchen sie etwas zu fressen, sonst sterben sie.
Und wenn jetzt aber mal ein Vampir einen Abend mal nichts erwischt hat, dann würde der ja verhungern. Und da helfen ihm dann die anderen Vampire. Also die hängen in größerer Gruppe beieinander. Und wer also nichts bekommen hat, wer also Pech hatte in der Nacht, der geht dann zu seinem Nachbarn hin und bekommt dann von dieser Blutnahrung was abgegeben.
Aber jetzt braucht keiner Angst zu bekommen. Vampirfledermäuse leben nicht bei uns. Die kleinen Tierchen fühlen sich in Südamerika zu Hause. Viel größere Säugetiere sind Delfine. Anstatt der Kiemen haben sie eine Lunge. Deswegen müssen sie zum Luftholen regelmäßig aus dem Wasser auftauchen.
Delfine sind ja auch soziale Tiere. Das heißt, sozial heißt, die halten in Gruppen zusammen. Die kennen sich auch gegenseitig. Die haben ja diese Ultraschallrufe, wo die wissen, so, wenn man es jetzt mal ein bisschen flapsig sagt, das ist jetzt der Alexander oder das ist der Florian oder die Maria. Ja, also sowas können die erkennen. Und es gibt also auch Hinweise darauf, dass sie sich gegenseitig helfen, wenn sie in Not sind. Es kann auch sein, dass wenn so ein Delfin mal nicht mehr gut schwimmen kann, dass die sich dann gegenseitig helfen, weil die brauchen ja ständig Luft und müssen dann an die Oberfläche geschafft werden. Jedenfalls gibt es dazu Augenzeugenberichte, ob die das wirklich immer machen, das weiß die Wissenschaft nicht. Also es könnte sein, dass sie sich da immer helfen. Wer da aber auf jeden Fall lebensrettend hilft, ist die Mutter von einem Jungtier. Nämlich nach der Geburt kann das Jungtier oft nicht selber an die Wasseroberfläche kommen. Es muss ja gleich Luft holen, wenn es mal geboren ist. Das ist also eine ganz wichtige Hilfe.
Tiere helfen sich also auch. Sie helfen sich, dass sie nicht verhungern, dass sie atmen können, dass sie auch nicht aussterben.
Ja, also wenn euch mal wieder kein anderer hilft, dann fragt doch einfach den Hund oder die Katze. Auch Ratten sollen sehr hilfsbereit sein. Also, Tiere sind hilfsbereit. Ein Kakadu-Beitrag von Christina Dumas. Und damit ist der Kakadu für heute auch schon wieder rum. Wandelt weiter hilfsbereit durch diesen Montag. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder ab 15 Uhr beim Dienstags-Kakadu. Und dann geht es bei uns um die neuesten Kinofilme. Da summt die Biene Maya ja ab Donnerstag wieder durch den Kinosaal. Außerdem haben wir die neuesten Buchtipps der Kakadu-Lese-Crew und wir erklären euch, wie man einen ganzen Menschen ausdrucken kann in 3D. Wir hören uns morgen wieder. Ich bin Patricia und ein Geburtstagskind des Tages gibt es noch. Die Augsburger Puppenkiste, das legendäre Marionettentheater, Omel aus dem Eis oder Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, dafür kennt man die Augsburger Puppenkiste. Und heute wird sie 70 Jahre alt und macht immer noch die Kinder froh. Herzlichen Glückwunsch!